Promis und ihre Geschichten auf Antenne Brandenburg.
Mit Olaf Kosert, und bei uns ist heute ein Mann, der macht bei seinen Bühnenprogrammen mindestens alle 45 Sekunden einen Gag, habe ich gelesen. Denn das ist sein Beruf. Bei uns ist heute Morgen Comedian Atze Schröder. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ich hoffe, ich muss das hier nicht machen.
Ja, hätte ich schon gedacht, wir stoppen mal mit und gucken, wie das heute bei uns abgeht mit den Gags. Aber ist das so, alle 45 Sekunden braucht man fürs Publikum einen Knaller?
Wenn das irgendjemand so gestoppt hat, dann könnte es stimmen, aber nö, das ist so nach Lust und Laune. Ich stehe auf der Bühne und denke mir selber, also jetzt muss aber mal wieder gelacht werden. Früher hatte Comedy ja sehr viel mit Lachen zu tun.
Das gab mal Zeiten, da war es richtig lustig, aber wir werden heute auch eine ernsthafte Seite vom Atze Schröder kennenlernen, denn Sie haben Ihre Autobiografie geschrieben, eine frühe Autobiografie, werden wir noch zu kommen, das Ganze bis 12 hier mit Atze Schröder.
Ich freue mich sehr drauf.
Wir uns auch. Und wir starten in dieser Sendung immer mit einer Runde Punkt, Punkt, Punkt. Ich beginne einen Satz und Sie können nach Belieben vollenden.
Mache ich.
Ja. Als Kind wollte ich immer unbedingt
Abenteurer werden und hatte auch geklappt.
Ach so, das heißt, im Ausweis steht eigentlich Abenteurer.
Ja, in meinem inneren Ausweis auf jeden Fall. Ne? Im Ausweis steht ja normalerweise der Beruf nicht drin, aber ja, das wollte ich werden.
Aber so als Kind, da hat Abenteuer doch vermutlich eher was so mit in die Wüste oder in den Dschungel ziehen zu tun?
In meinem Fall war es der Vater der beiden Jungs vom Flipper, Porter Riggs, der mit dem Boot durch die Gegend fuhr. Das war mein großes Vorbild. So wollte ich werden. Jetzt habe ich so einen etwas anderen Weg gewählt, aber das liegt auch daran, dass es hier nicht so viel Delfine gibt.
Die schlimmste Strafe war für mich.
Schule.
Die Schule.
Von vorne bis hin. Also das war für mich ein Gefängnis, absolut. Ja. Dabei war ich nicht mal schlecht in der Schule, aber ich habe diese Disziplin und morgens pünktlich erscheinen und vor allen Dingen viel zu früh. Wenn man jetzt gesagt hätte, komm um 11, ne, dann machen wir eine halbe Stunde rückwärts einparken, danach lernen wir Feuerchen machen. Da wäre ich dabei gewesen. Aber dann musste da ganz früh hin und dann so schlimme Sachen machen wie Mathe und Deutsch. Nein, das war für mich echt eine Strafe.
Und eine Klassenlehrerin mit dem Namen Zorn. Ich meine, da ist das Übel ja vorprogrammiert.
Ja, die ist tatsächlich wirklich anders. Ich habe im Buch ihr einfach diesen anderen Namen gegeben. So. Ich möchte die Familie nicht zerstören, auch wenn ihre Oma so schlimm war. Aber Zorn passt auf jeden Fall. Das klang ungefähr gleich.
Das ist hängen geblieben. Mein Lieblingsfach in der Schule war, ist eine Frage, die ich sonst immer stelle, brauche ich jetzt nicht stellen.
Was willst du tippen?
Sport.
Ja, total, mit Abstand, total. Aber dann tatsächlich auch schon Mathe. Ich habe Mathe immer sehr gern gemacht. Hatte auch später als Leistungskurs Mathe. Also Mathe, rechnen kann ich.
Die Zahlen, das ist durchaus was. Ich würde auf keinen Fall Werbung machen für
Alkohol. Weil ja Atze speziell auch damals so über die Serie ein ziemliches Kinderthema ist oder zumindest bei Jugendlichen gut ankam und ankommt. Deshalb würde ich keine Alkoholwerbung machen.
Ja, Atze ist im Prinzip ein Familienprogramm, ne?
Genau, und da sollte man ja viel Blödsinn machen und auch sehr frech sein von mir aus, aber dann Alkohol weglassen.
Etwas, wonach ich geradezu süchtig bin, ist?
Schokolade.
In welcher Form? Tafeln?
Ganze Tafeln kann ich weghauen. Happy Hippos, dann Schokobons, also alles, was Kinderschokolade, Ü-Eier, ich hau dir alles weg.
Und wenn ich mal richtig viel Zeit habe, werde ich?
Wahrscheinlich sehr viel segeln gehen, weil das ist auch eine Leidenschaft von mir. Aber ich merke gerade, mir fällt das immer schwerer, hier zu siezen.
Ach so.
Ich weiß. Ihr seid der
Wir sind die Siezmaschine des deutschen Radios.
Ja, könntest du vielleicht für mich eine Ausnahme machen?
Sehr, sehr gern. Ich bin der Olaf.
Ich bin der Atze, ich bin der Ältere. Ich biete dir hiermit offiziell das Du an.
Da freue ich mich, Atze Schröder, denn du bist heute unser Gast. Noch bis 12 hier bei Antenne Brandenburg und jetzt sind wir beim Du.
Sehr schön. Gut.
Das gibt's ja in jeder Clique, gibt's ja eine Frau, die ist übertrieben eifersüchtig. Haben wir bei uns in der Clique auch. Ja, und Eifersucht ist ja Verlustangst. Und meistens, wenn du den Typen siehst, dann denkst du, Verlustangst? Und die sagen dann, nein, nein, der Dieter, der kommt doch nicht alleine hin. Der Dieter ist vom Markt. Aber der war nie im Angebot.
Das war ein klassischer Atze Schröder gerade, ne?
Ja, da kann ich selber sogar mitlachen.
Wirklich?
Ja, weil ich kenn so Pärchen.
Das heißt, das ist eine wahre Geschichte aus eurer Clique?
Ja, und eigentlich geht's ja jetzt noch weiter, wo ich sage, wenn dem eine zu nahe kommt, der kratze ich die Augen aus. Ich sage, ja, eine mit Augen wird dem nie zu nahe kommen. Ne?
Das sind wirklich immer sehr lebensnahe Geschichten, die bei dir auf die Bühne kommen. Und du bist auch jemand, der richtig ranklotzen kann. Es gab Zeiten, da hattest du 4 Auftritte am Tag, an 300 Tagen im Jahr. Stimmt es, dass du teilweise mit dem Hubschrauber von Termin zu Termin geflogen bist?
Die Zeit gab es tatsächlich. Da war ich noch viel, viel mehr im Fernsehen. Und ich habe mal mit Cindy aus Marzahn, also Ilka Wessin, haben wir auf Rügen gedreht. Und ich musste da den Prinzen spielen, der auf dem Pferd, das war dann so ein kleines Pony am Strand entlang kommen. Es war nicht meine Idee, das war Ilkas Idee. Und da habe ich gesagt, ich kann das nur machen, weil ich hier auf der Berlinale in Berlin eine Verpflichtung habe, wenn wir das irgendwie mit dem Heli machen. Ja. Ja, und das haben wir dann gemacht. Zack, von Rügen mit dem Heli hier nach Hamburg rüber und dann Auftritt auf der Berlinale und anschließend große Aftershow-Party.
Bist du denn jemand, der nicht Nein sagen kann? Oder ist das alles, was so kommt, das macht Spaß, das mache ich?
Ja, das war zu so einer Zeit, man weiß ja nie, wie lange so eine Karriere dauert. Und ich habe gedacht, nimm mal lieber alles mit, was jetzt kommt. Und irgendwann war ich in dem Trott drin, denn ich hätte schon gar nicht mehr so viel machen müssen. Aber irgendwie erschien mir das normal, dass jeder Tag so unter absoluten Volldampf war. Ja, bis dann irgendwann so ein kleiner Zusammenbruch kam. Und dann habe ich gedacht, ja, wie bescheuert bist du eigentlich? Fang doch mal an, dein Leben zu genießen. Und kurz drauf hatte ich sogar den Moment, da war ich im Urlaub auf Fuerteventura zum Kiten und saß so am Strand des Atlantiks und schaute so aufs Meer hinaus und habe gedacht, ey, sag mal, bin ich eigentlich bescheuert, diese ganze Arbeit? Hab in der Agentur angerufen, habe gesagt, sag mal die nächste Frühjahrstournee ab. Und normalerweise würde doch aus der Agentur jetzt der Chef anrufen und sagen, sag mal, bist du bescheuert, wir haben alles vorbereitet. Ja, und mein Manager rief mich an, der auch einer meiner besten Freunde ist und meinte nur, jetzt hast du es endlich verstanden. Mittlerweile bin ich in der Sache zumindest schlauer geworden.
Man hat dich den Keith Richards der Comedy-Welt genannt.
Genau, und das war auch so irreführend. Ne? So nach dem Motto, hier, Atze ist der Härteste, der ist unkaputtbar. Ne? Wenn der die Nacht durchgemacht hat, dann ist er noch besser. Und ich war dumm genug, das zu glauben.
Man muss aber auch sagen, dass ja, das war eben Teil auch dieser Karriere, ein Leben auf der Überholspur. Stimmt denn zum Beispiel die Geschichte, dass du von RTL jahrelang einmal die Woche eine Kiste Champagner bekommen hast?
Das war immer zu der Zeit, als wir alles Atze gedreht haben. Das hat immer so gut 3 Monate, 3,5 Monate gedauert. Und dann kam freitags immer eine Kiste Champagner. In meiner Wohnung war gar nicht viel, weil am Set gibt's ja zu essen. Auch Abendessen habe ich im Studio noch gemacht. Und zu Hause war eigentlich nichts, außer die Schränke waren voll mit Champagner.
Wurde der dann auch irgendwann mal auch mal getrunken?
Ja, ja, also ja. Ab und zu habe ich dann das Ensemble eingeladen. Ja. Ich hatte so eine schöne Dachterrasse in Köln und da gab es dann richtig einen auf die Glocke, ja.
Ja. Du beschreibst das in deinem neuen Buch, der Autobiografie, ganz schön, dass deine Karriere einerseits zwangsläufig war, andererseits aber auch einen ziemlich langen Anlauf nehmen musste. Und das begann alles irgendwie mit deinem Vater, der in seiner Freizeit auch ein Entertainer war.
Ja, der war ja, teilweise nicht nur Freizeit, der hat ja auch viel Geld mit Musik verdient und wenn er schon mal auf der Bühne stand, dann hat er auch die tollsten Geschichten erzählt, der war sehr beliebt.
Ja,
also wenn man überhaupt von Talent sprechen kann bei mir, dann ist dieses Talent, das Erzähltalent sicher von meinem Vater, ja.
Er war mit dem Akkordeon unterwegs auf der Bühne, hatte ein großes Talent, auch Paare zusammenzubringen.
Genau, der war quasi das frühe Parship, wobei man bei ihm kein Abo abschließen musste. Nein, ja. der hatte ein Interesse daran, Menschen zusammenzubringen. Und der hat gesehen, so da sind alleinstehende Frauen, die suchen händeringend einen Mann. Und dann hat er sich deren Adressen notiert und hat dann so gedacht, ah, wer könnte denn da so passen? Und hat dann die auch gemeinsam eingeladen.
Wobei du selber eher ein schüchterner Junge gewesen sein sollst.
Ja, ich war sehr schüchtern, sogar bis Anfang 20 noch. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Aber es war so. Ich wäre nie alleine in eine Kneipe oder einen Café gegangen. Dafür war ich viel zu schüchtern.
Wobei man ja nicht vergessen darf, dass eine Bühnenfigur immer auch was anderes ist als Total. Die Privatperson. Ne?
Ja, da sprichst du ein wahres Wort aus. Also so eine Schüchternheit, wie ich die hatte, die wirst du nie ganz wieder los. Und ich leide nicht darunter, weil ich jetzt schon sehr geübt bin, meine Schüchternheit auch zu umarmen und meine Ängste zu umarmen. Aber ja, mittlerweile, wenn ich von der Bühne komme und der Laden steht Kopf und ich sage dann, eigentlich bin ich schüchtern, dann lachen sich alle kaputt. Ne?
Eine schöne Pointe. Atze Schröder ist heute bei uns geboren in Essen. aufgewachsen bei der Oma im Münsterland. Das Motto deiner Oma war, ohne Wurst und Speck hat das Leben keinen Zweck. Was waren denn die Gerichte deiner Kindheit?
Ach so, bei uns gab es nicht so viel Fleisch. Wir waren da, glaube ich, auch typisch für die Zeit. Man hatte gar nicht so viel Geld für Fleisch. Also ein-, zweimal die Woche gab es Fleisch. Das war, glaube ich, sowieso gesünder als heutzutage, wo es ja wahrscheinlich zum Frühstück schon eine Menge Fleisch gibt und sich auch wirklich nicht gesund anhört. Und meine Oma, klar, die hat zwei Weltkriege erlebt. Dass die eine andere Einstellung dazu hat, wenn es irgendwie Wurst und Speck gibt, dass man sich das gefälligst einzuverleiben hat, das ist klar, aber die würde sich ja heute auch anders darüber denken.
Aber was war das damals? Was hat die Oma gekocht, wenn Atze sich was gewünscht hat?
Mein Lieblingsgericht war Himmel und Erde.
Das ist Blutwurst, ne?
Ja, das also erstmal Kartoffeln und Apfel.
Ja.
Deswegen Himmel und Erde. Mhm. Und dazu kommt eine Blutwurst, ja.
Ja, aber auch mal ohne Blutwurst dann offenbar, oder
ja,
oder
ja.
Gehört das immer zusammen?
Nee, so Blutwurst mochte ich nicht so gerne. Das hörte sich für mich so...
so martialisch an, ja.
Ja, und ich hatte Angst davor als Kind und da habe ich es auch gerne ohne Wurst gegessen.
Ja. Ja, Himmel und Erde, auch ein typisches rheinländisches Gericht, ne?
Unbedingt. Blutwurst heißt ja auch rheinischer Kaviar. Und insofern klingt auch nicht besser. Ne?
Das denkt man, irgendwas stimmt da nicht, ne? Also
ja, in Köln zum Beispiel, halber Hahn ist ja auch ein Käsebrötchen.
Das ist so verrückt. Weiß das irgendjemand, warum das halbe Hahn heißt?
Also überliefert ist, dass es gerade so nach den beiden Kriegen in Köln, naja, war man natürlich auch in der Zeit sehr arm. Köln ist ja auch sehr ausgebombt worden. Und der Rheinländer ist ja sehr euphemistisch in seiner ganzen Lebensweise. Und das dann einfach so getan wurde, als wäre man reich. Also dann wurde aus Blutwurst Kaviar und aus dem Käsebrötchen ein halbes Hähnchen.
Was würde deine Oma dazu sagen, dass du heute Veganer bist?
Also aus damaliger Sicht würde sie wahrscheinlich total den Kopf schütteln. Obwohl sie schon eine sehr tolerante und auch emanzipierte Frau war mit einem großen Herzen. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn sie heute noch so alt wäre, wie sie damals alt war, dann würde ich schon sagen, ja, da hast du recht. Also... ich bin da relativ locker, aber wenn sich's vermeiden lässt, dann esse ich kein Fleisch, ne?
Das klang vor ein paar Jahren beim Atze noch ein bisschen anders. Wir hören uns das mal eben an.
Meine Perle ist auch Veganerin, aber ich gucke da nicht hin, wenn die isst. Hey? Kleiner Tipp, Fleisch ist ein super Tofu-Ersatz. Und so ein grüner Salat, der wird ja wesentlich schmackhafter, wenn man ihn kurz vorm Verzehr durch einen Gulasch ersetzt.
Ja, so ändern sich die Zeiten. Ne?
Ja, ja, aber ja. Lustig ist es trotzdem. Ich musste gerade selber lachen. Hatte ich so nicht mehr auf dem Schirm. Lustig, ja, diese Atze.
Ach, das ist aber schön, dass Atze auch über sich selber lachen kann und sich an die alten Programme gar nicht mehr so erinnert.
Wenn du mir diese drei Gags nacheinander erzählt hättest, hätte ich mir die aufgeschrieben.
Wirklich. So kriegt man dich, das ist ja lustig. Blauäugig, das ist unser heutiger Gast, Atze Schröder, und so heißt auch seine Autobiografie. Atze, dass du dein Leben aufgeschrieben hast, das hat mit der Geschichte deines Vaters sehr stark zu tun und geht eigentlich zurück auf einen Auftritt in der Talkshow von Markus Lanz. Was ist da passiert?
Das war vor 2 Jahren, als die Pandemie sich gerade anschickte, von China uns zu belustigen. Es war tatsächlich in dieser Markus-Lanz-Sendung, die du gerade beschreibst, war auch der Virologe Professor Schmidt-Chanasit anwesend und er meinte, es wäre für Virologen eine interessante Zeit, auch dieses Virus. Und er meinte, wir wären da aber wahrscheinlich nicht so von betroffen, hat sich später revidiert. Und da war aber auch in der Sendung Eva Sipischi, das ist eine Holocaust-Überlebende, die hat als 15-jähriges Mädchen unter dramatischen Umständen Auschwitz überstanden und überlebt. Und die erzählte ihre Geschichte und dann kam mir während der Sendung irgendwann in den Sinn, wie verrückt das doch ist, dass sie so ungefähr im Alter meines Vaters und eben Opfer und mein Vater eben Täter, weil er bei der Wehrmacht war. Und die Tochter von Eva war auch da, die Anita, und wir saßen nebeneinander und das hat was mit mir gemacht. Plötzlich habe ich drüber nachgedacht, jetzt sitzen die beiden Kinder von Opfer und Täter nebeneinander, wie irre das ist, und lief mir eiskalt den Rücken runter. Und dann hatte ich so Gefühlsregungen, dass die Anita mir immer schon die Hand auf den Arm legte und sagte, ganz ruhig, alles ist gut. Naja, und irgendwann war ich dann an der Reihe. Markus befragte mich zu verschiedenen Sachen, zum Programm erstmal, aber auch zu meinem Vater. Und dann brodelte es in mir. Und was sich über Jahrzehnte vielleicht sogar aufgestaut hat, brach dann aus mir heraus. Und dann fragte Markus, was hätte dein Vater jetzt gemacht, wenn er hier wäre? Was würde er sagen? Und dann habe ich gesagt, ich glaube, er würde sich entschuldigen. Und dann ist was passiert, was ich gar nicht in der Hand hatte. Ich bin zur Eva rübergegangen, bin auf die Knie gegangen und habe mich entschuldigt, habe mir gesagt, es tut mir leid. Und sie hätte ja Grund genug gehabt, meine Hand nicht zu nehmen. Und sie hat meine Hand genommen und hat dann zu mir gesagt, es bedeutet mir sehr viel. Und ich, jetzt, wo ich es erzähle, muss ich einfach sagen, es war der größte Moment bisher in meinem Leben. Der hat auch viel mit mir gemacht. Und da ist auch die Idee für das Buch entstanden.
Das war ein sehr berührender Moment. Ich habe mir den auch nochmal angeguckt, jetzt in Vorbereitung auf die Sendung. Und das, was du machst, ist, dich auseinanderzusetzen auch mit der Geschichte deiner Familie. Denn das hat bei allen Spuren hinterlassen, die den Krieg damals miterlebt haben. Auch die Familie deines Vaters, aber vor allem dein Vater selber. Du warst der Einzige, dem er sich eigentlich anvertraut hat, ne? Über das, was im Krieg passiert ist.
Ja. Und das ging in jungen Jahren schon los, mit 6, 7, 8 Jahren, wenn ich bei ihm im Bett lag. Das war so ein ziemlicher Kuschelbär, mein Vater. Also da konnte man sich immer randrücken als Kind. Das war wirklich, das klingt jetzt nach Klischee, aber ich habe eine sehr, sehr liebevolle Familie gehabt. Und da hat er immer schon vom Krieg erzählt. Aber für mich in dem Alter, die Geschichten, die waren natürlich nicht so hart. Es klang eher nach Abenteuer. Die Zeit in Albanien, wo er erst war, dann im Kaukasus und so. Das war also für mich als Kind wie ein Abenteuerurlaub. So dies auf Menschen schießen oder überhaupt schießen, das kam erst später. Weil du fragst ja auch irgendwann, wenn du vielleicht schon Jugendlicher bist, Mensch, Papa, wie ist das denn, auf andere Menschen zu schießen? Er hat das relativ abstrakt geschildert, dass man ja erstmal Richtung Feind schießt. Aber der hat auch davon erzählt, wie so Kameraden von ihm, teilweise auch Freunde, getroffen waren. Teilweise Bauchschüsse, dass die Gedärme rausquollen. Und so, er sagte, eins hatten alle gemeinsam, die da teilweise schwerst verletzt rumlagen und sterbend auch rumlagen. Alle haben zum Schluss, und er sagte zu 100% Mama gerufen. Und du merkst, mir fällt es schwer, darüber zu sprechen. Und ich habe auch schon wieder ein bisschen Tränen in den Augen. Aber und das war wahrscheinlich alles drin in der Landsendung, an dem, was rausgebrochen ist.
Du hast seine Hand gehalten, als er mit 87 gestorben ist. Was würden die Menschen, die deinen Vater kannten, sagen, wie viel steckt vom Vater Hubert in so einer Atze?
Ja, eine ganze Menge würden die sagen. Ich bin meinem Vater sehr, sehr ähnlich, auch vom Aussehen. Wenn wir irgendwo reinkamen in die Kneipe, dann haben eigentlich immer alle gelacht, weil ich genauso aus, ja, oder ähnlich aussah wie mein Vater. Mein Vater war etwas dicker. Aber ich werde ihm jeden Tag ähnlicher optisch.
Ja.
Nein, aber die Freunde würden sagen, ja, das bist hundertprozentig du.
Ja. Stimmt es denn, dass sich die Bühnenfigur Atze Schröder durch diese Beschäftigung mit der Familiengeschichte schon sehr verändert hat?
Ja, ich habe immer versucht, den Zeitgeist aufzugreifen. Und wenn ich jetzt, wie es ja machen musste, weil ich ja vor 2 Jahren mit einem neuen Programm unterwegs war und jetzt genau nach 2 Jahren ging es weiter, fast auf den Tag genau, muss ich mir mein altes Programm ja anhören, die Aufnahmen von vor 2 Jahren. Und in erster Linie ist es lustig. Ich bin und bleibe Komiker mit Leib und Seele. Aber ich versuche auch immer, aktuelle Themen reinlaufen zu lassen. Und wenn ich vor 20 Jahren noch so derbe Witze gemacht habe, wie nächstes Wochenende ist Weltfrauentag, früher ist das Frühjahrsputz und so, sowas würde ich heute nicht mehr machen. Und ich find's auch für eine Figur wie Atze Schröder blöd, eben nicht auf den Zeitgeist zu reagieren. Und wenn MeToo einen Platz in der Gesellschaft hat, oder auch Veganismus, dann werde ich als Atze auf der Bühne auch darauf reagieren, ja.
Echte Gefühle, so heißt dieses alte, neue Programm.
Ey, du lass dich schlaff. Ich bin auf die Bühne gegangen, vor 3 Wochen war der erste Job wieder und stand auf der Bühne und wusste nicht, wie mein Programm heißt. Ich hatte alles gelernt, aber ich hatte vergessen, wie das Programm heißt. Und da gucke ich so zur Seite, da war noch ein großes Plakat und da stand es dann drauf.
Gott sei Dank, kleiner Erinnerer. Wie entsteht denn so ein Programm eigentlich? Früher auf dem Boot auf Mallorca?
Ja, oft ja. Jetzt dieses Programm haben wir so in netten Hotels geschrieben. Man muss seinen Autor ja auch immer bei Laune halten, habe ich gelernt im Laufe der Jahre. Und Till und ich arbeiten ja schon lange zusammen. Wir haben auch 2 Romane zusammengeschrieben und auch eben jetzt diese Biografie. Da lassen wir es uns schon gut gehen, auf jeden Fall.
Ja, du musst für so ein Bühnenprogramm, ja, so über den Daumen gepeilt, 300 Seiten auswendig.
Ja, so heißt es immer. Ja, das wird immer größer. Demnächst sind es 500 Seiten. Ich würde mal schätzen, es sind so 45 Seiten.
Naja, immerhin einmal 45 Seiten. Das ist eine Diplomarbeit, ja, die man da vortragen muss. Wie schafft man sich dann so einen Text drauf?
Na, erstmal weiß ja keiner, was ich sagen will. Das heißt, wenn da ein Satz fehlt, dann merkt das ja gar keiner. Aber mich nervt es dann selber am meisten. Ich gehe auf Tour und spiele erstmal 30 Clubs am Anfang. Und spiele auch noch viele alte Nummern. Und dann so nach und nach wechsle ich alle alten Nummern aus und neue ein. Und ich merke mir meine Texte anhand von Bildern. Also ich erzähle ja das meiste so in Geschichten. Und dann stelle ich mir die ganze Geschichte vor. Wo habe ich dann da gestanden? An welche Wurstbude bin ich gegangen? Mit welchem Wagen kam ich um die Ecke? Wie sah die Frau aus, die ich gerade beschreibe? Und dann macht es ja auch noch mehr Spaß. Ne? Das ist so typisch, wie ihr es im Radio auch macht, Kopfkino.
Antenne Brandenburg, der Sonntagmittag heute ist bei uns Atze Schröder. Und wir sind jetzt angekommen beim Antenne-Fragebogen.
Das ist noch besser.
Ja, das sind kurze Fragen mit der Bitte um kurze Antworten. Wie viele Gerichte kannst du auswendig kochen?
12.
Eins davon?
Mag ich gar nicht sagen.
Ach so.
Aber ich sag's trotzdem, veganer Hackbraten.
Aber da gibt's doch mittlerweile veganes Hack, wo du nicht mehr den Unterschied schmeckst.
Eigentlich. Ja, also bei meinem veganen Hackbraten mache ich das alles selber. Da sind Linsen und Pilze drin. Meine Freundin ist eine extrem gute Köchin, die kocht fast auf Sterneniveau, würde ich sagen. Und
okay.
Sie bringt mir solche Sachen bei. Und ich habe jetzt 12 Signature Dishes und die kann ich auch aus dem FF.
Hättest du dich selbst gern als Kumpel?
Jo.
Was könnte man gut mit dir machen?
In Urlaub fahren. Also ich bin wirklich der beste Mit-in-Urlaub-Fahrer. Ich sage immer ja, egal was kommt, was vor Ort los ist. Ich sage immer ja, bin bei allem dabei und bin sehr kontaktfreudig, obwohl ich ja früher so schüchtern war. Aber egal wo auf der Welt, mit mir zusammen hast du ruckzuck Anschluss an die besten Klicken.
Das ist wirklich super, weil so mit Maulnasen in Urlaub geht gar nicht, ne?
Nee, ich bin wirklich gut gelaunt.
Ja, sehr gut. Wenn das möglich wäre, würdest du lieber in die Vergangenheit reisen oder in die Zukunft?
Oh, in die Vergangenheit, tatsächlich.
Wie weit zurück?
Ins Mittelalter würde ich gerne mal reisen. Wir kennen es ja immer nur aus Beschreibungen und da ist ja wahrscheinlich auch viel Fiktion dabei.
Ja.
Und ich würde mal gerne gucken, wie es wirklich war, wie es gerochen hat, wie die Leute gesprochen haben und wie man miteinander so umgegangen ist. Das würde mich echt interessieren.
Das Mittelalter. Welche Sprache würdest du gern perfekt beherrschen?
Spanisch.
Ah, wegen Mallorca oder?
Ja, und in unserer Familie haben doch einige angeheiratet, die aus Südamerika kommen. Mhm. Da würde ich gerne mitschimpfen, wenn die so richtig in Fahrt sind. Und ich war sogar 4 Wochen in Madrid zum Spanisch lernen, aber ich habe so viel Party gemacht, dass ich kaum in der Schule war.
Das kann man ja alles noch nachholen. Ja. Was ist dein Beitrag zur Verbesserung der Welt?
Also ich fahre schon mal kein Auto mehr. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt zählen kann. Und wir kommen, das ist auch wirklich klein, der Beitrag. Ich fahre viel Fahrrad. Dann habe ich einen Wald gepflanzt. Es gibt einen Atzewald in der Nähe von Hamburg. Zwar kam es dazu, die Barclaycard Arena, die ist ungefähr so wie die Mercedes-Benz Arena, immer wenn ausverkauft ist, dann kriegt der jeweilige Künstler einen Baum geschenkt.
Ah.
Statt einen Ausverkauft-Award, den man sowieso auf der nächsten Raststätte schon wieder entsorgt, gibt's halt einen Baum, der für dich, die Idee ist richtig gut, ne?
Finde ich super, ja.
Das nennt sich Fame Forest.
Ja.
Und das haben sie mir da erzählt. So, Halle ausverkauft, jetzt kriegst du hier einen Baum gepflanzt im Fame Forest. Und zur Zugabe gehe ich runter vor der Bühne und da trinke ich gerne mal ein Gläschen Sekt und gehe wieder auf die Bühne, war ganz euphorisiert und habe dann zum Publikum gesagt, ganz großmäulig, wie ich da auf der Bühne bin. So, ist doch lächerlich, ein Baum hier für mich. Jeder Besucher, der heute hier ist, kriegt einen Baum von mir. So, und 10.000 Besucher waren da und dann habe ich jetzt 10.000 Bäume gepflanzt.
Ach, das ist ja abgefahren. Was sind das für Bäume?
Das ist ein Mischwald. Da ist eine Stieleiche dabei, Holunder, da sind Rotbuchen dabei. Und zwar, klar, Fachleute haben das zusammengestellt. Du musst ja heute einen Wald anders pflanzen, damit er eben den neuen Klimabedingungen angepasst ist. Es sind 10 verschiedene Sorten. Und das war, glaube ich, so das Nachhaltigste, was ich bisher gemacht habe.
Das ist ja eine tolle Idee, ein Atzewald. Finde ich super,
ja,
super Idee.
Da weiß man schon, wo man beerdigt wird.
Na, ist, glaube ich, hoffentlich noch eine Weile hin.
Ja, in 60 Jahren.
Bei uns ist heute der Mann, der die Tonanlage in der SPD-Parteizentrale in Berlin eingebaut hat, im Willy-Brandt-Haus. Ich konnte das erst gar nicht glauben. Atze Schröder ist bei uns.
Ja.
Du hattest wirklich mal eine Firma für Unterhaltungstechnik und dieser Auftrag damals bei der SPD hat dich aber fast in den Bankrott getrieben.
Das ist richtig, der war viel zu groß für mich. Ich hatte die Gelegenheit, an einer Ausschreibung teilzunehmen, eben für das SPD-Bundeshaus, das Willy-Brandt-Haus an der Wilhelmstraße. Und da der bauleitende Architekt wusste, dass ich eher so für neue Technik stehe, im Gegensatz zu Siemens und Philips und Co., habe ich dann irgendwie auch den Auftrag gekriegt. Einen Millionenauftrag. Es war ja nicht nur Tontechnik, besondere Lichttechnik, Effekttechnik, Bühnenzüge, Videotechnik, alles. Und dieser Auftrag war einfach viel zu groß für mich. Ich hatte gar nicht die Leute, um das zu handeln. Irgendwie ging es gut. Am 10. Mai 1996 war Einweihung des Willy-Brandt-Hauses durch den damaligen Parteivorsitzenden Oskar Lafontaine. Und am 11. lag ich angetrunken auf der Kantstraße morgens früh mit abgerissenem Kragen vom Sakko und habe gedacht, jetzt muss ich irgendwie hier raus. Das mache ich nie wieder.
Ja. Und dann war ja die eine Karriere zu Ende und die andere begann.
So ist es. Dann bin ich Komiker geworden. Und ich wollte eigentlich erstmal ein Jahr frei machen, aber im Oktober war ich schon auf Tournee.
Das war ein sehr spannender Vormittag heute. Vielen Dank für den Besuch und viel Erfolg für das Buch, für Blauäugig. Und möge das Leben immer so viel bereithalten für dich, dass es alle 2-3 Jahre für ein gutes neues Programm reicht.
Ja, also mir passieren ja auch die dollsten Dinge. Von daher muss ich einfach immer nur mitschreiben. Ja, danke für die Einladung. War richtig schön. Fragen, die ich so noch nicht gehört habe in meine
das
Richtung.
Das freut mich sehr und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
Atze Schröder. Bis sehr bald. Ciao, tschüss.
Antenne Brandenburg.